Deutschlandfunk Kultur Lesart mit Miriam C.
Herzlich willkommen. Ich lade Sie ein, mit mir gleich eine Star-Autorin der Weimarer Republik wieder zu entdecken. Vicky Baum. Die feierte mit ihren Romanen internationale Erfolge. Ja, sie wurde sogar in den USA gelesen. Ihre Bücher wurden in Hollywood verfilmt. Und das erleichterte ihr übrigens 1932 die Emigration in die Staaten. Und das rettete die jüdische Autorin vor den Nazis. Trotzdem blieb auch Vicky Baum, wie so viele Menschen, im Exil eine Heimatlose.
Und man ist doch ohne Wurzeln. Ich wäre ja doch nie eine Amerikanerin sein. Ja, eine brave Bürgerin, aber keine wirkliche Amerikanerin. Und ich habe drüben auch keine Wurzeln mehr. Ich wüsste heute nicht, wie ich deutsche Menschen zu schildern habe.
Seit einigen Jahren wird Vicky Baum nun wieder gelesen, allerdings vor allem als Unterhaltungsschriftstellerin. Wie facettenreich aber ihr Werk tatsächlich ist, das zeigt jetzt eine neue Edition ausgewählter Werke. Und um die geht's hier gleich. Sie gehörte zu den erfolgreichsten Autorinnen der Weimarer Republik und sie war sogar ein internationaler Star. Heute finde ich wirklich kaum vorstellbar, aber nicht nur die Schriftstellerin Vicky Baum, die hatte selbst Werbeverträge, zum Beispiel mit der Schweizer Armbanduhrenmarke Alpina, sondern sogar eine Romanfigur von Vicky Baum, die hat für Kolibri, für die sogenannte Schlankheitszigarette geworben. Trotz dieser Prominenz war Vicky Baum lange vergessen. Erst seit einigen Jahren wird sie gerade wiederentdeckt, vor allem aber als Unterhaltungsschriftstellerin. Eine Edition ausgewählter Werke, die zeigt jetzt erstmals auf über 3000 Seiten einen Überblick über das wirklich vielgestaltige Werk dieser jüdischen Autorin. Und ich freue mich, dass jetzt beide Herausgeberinnen dieser Edition bei mir zu Gast sind. Guten Tag, Julia Bertschik hier bei mir in Berlin im Studio.
Ja, hallo, guten Morgen.
Und grüß Gott, Veronika Hofneder nach Wien.
Hallo, guten Morgen aus Wien.
Ja, in Wien, Frau Hofneder, da ist ja Vicky Baum geboren Ende des 19. Jahrhunderts. Sie lebte dann einige Jahre als Redakteurin in Berlin, bevor sie eben mit ihrer Familie in die USA übersiedelte, so auch den Nazis entkam. Denn Vicky Baums Romane, die wurden 1933 verbrannt. Und sie setzte dann aber ihre Karriere wirklich im Exil in Hollywood fort, war auch in den USA davor schon viel gelesen, gut angesehen. Man fragt sich ja eigentlich bei dieser Biografie, Frau Hofneder, wie konnte man jemals diese Autorin vergessen?
Naja, wie bei vielen auch aktuellen SchriftstellerInnen, deren Romane sich gut verkaufen, verdächtigt man diese immer, dass ihre Texte wenig künstlerischen Wert haben. Und so war auch Vicky Baum lange Zeit ein Stiefkind der Literaturwissenschaft, weil man, was sich gut verkauft, das kann ja nicht gut geschrieben sein oder künstlerisch gut geschrieben sein. Deswegen war Vicky Baum einfach ein Stiefkind sozusagen der Literaturwissenschaft. Mhm. Und nachdem auch die Literaturwissenschaft zumeist für die Editionen verantwortlich ist, wurden ihre Bestseller und Longseller, also das sind jetzt Menschen im Hotel Shanghai, Liebe und Tod auf Bali, das wurde wieder aufgelegt, aber vieles andere nicht mehr. Und vor allem man hat das nicht interessant gefunden. Also jetzt wissen wir, seit einigen Jahren haben die 20er Jahre Konjunktur und man erinnert sich wieder, wie zeitgemäß und wie modern das eigentlich alles gewesen ist. Das sind einfach nach wie vor aktuelle Themen.
Ja, und ich muss sagen, ich habe bei Vicky Baum auch vor allem diese Großstadtromane als erstes im Kopf. Menschen im Hotel hat Frau Hofneder erwähnt. Und sie betonen auch wirklich beide immer wieder in dieser Edition, wie bedeutend eben diese Großstadtromane sind. Sie stellen zum Beispiel Menschen im Hotel ebenbürtig neben so einen Klassiker wie Berlin Alexanderplatz von Alfred Döblin. Und sie zeigen jetzt aber, finde ich, Frau Bertschik, in der Edition noch viel mehr Einflüsse als jetzt nur diese neue Sachlichkeit. Wo müssen wir denn Vicky Baum literaturhistorisch noch überall einordnen oder was hat sie noch geprägt?
Ja, das kann man vielleicht so ein bisschen an ihren Stationen Wien, Berlin und dann Hollywood deutlich machen. Also für diese frühen, zum Teil in Wien noch entstandenen Texten, vor allen Dingen die Novellen, die orientieren sich so ein bisschen zwischen Naturalismus und Ästhetizismus. Häufig findet man auch Anspielungen an den frühen Thomas Mann, übrigens einer ihrer Förderer, dem sie auch zwei Literaturpreise verdankt hat. Dann natürlich diese, wie sie gesagt haben, diese bis heute immer noch sehr bekannte Zeit bei Ullstein in Berlin mit dieser neusachlichen Ausrichtung. Und dann, ganz interessant und eigentlich sehr wenig bekannt bis heute, ihre Exilzeit in den USA, wo sie ihre Texte dann später auch selbst auf Englisch verfasst hat und sich mit diesen Texten durchaus auch mit amerikanischen Literaturentwicklungen auseinandergesetzt hat. Also beispielsweise mit der Lakonie Hemingways, dem sie auch ein Mottozitat widmet zu Beginn ihres Romans Marion lebt, oder aber diesem Genre Los Angeles Noir, also neben diesen Glamour-Seiten von L.A. eben auch die ganzen Abgründigkeiten mit thematisiert.
Und man hat es schon, finde ich, gehört jetzt an ihrer Zusammenfassung dieser prägsamen Stil. Sie war wirklich auch, stand ja wirklich auch immer auf so einer Umbruchzeit, also hat ganz viele verschiedene Einflüsse mitbekommen. Jetzt habe ich als Leserin diese Edition vor mir, also wirklich ein hochwertiger, so ein königsblauer Schuber-Gold-Prägung. Bin natürlich davon schon mal beeindruckt, sieht wirklich klasse aus, und es sind diese imposanten 3244 Seiten, 6 Bände, 5 Romane und ein Novellenband sind dabei. Wie geht man denn jetzt, Veronika Hofneder, als Literaturwissenschaftlerin, als Herausgeberin von so einer Edition vor? Also was haben Sie für die einzelnen Bände zusammengestellt? Was haben Sie da überhaupt gemacht?
Also wir haben uns ganz zu Anfang natürlich einmal die Auswahl überlegt und sind zu dem Schluss gekommen, wir wollen vor allem nicht mehr lieferbare Bücher von Vicky Baum wieder auf den Markt bringen. Das war mal der Blick auf den Buchmarkt, und da war als erstes natürlich dann der Gang ins Archiv, der Gang in die Bibliotheken, der Gang in die Antiquariate. Welche Texte können wir überhaupt publizieren? Was wird unsere Textgrundlage sein? Wir haben uns dazu entschieden, den Text der ersten selbstständigen Buchausgabe folgen zu lassen. Das heißt, wir haben dann auch viele andere Wiederauflagen und Journalabdrucke dieser Texte miteinander verglichen, um tatsächlich zu einem validen Text zu kommen. Nach diesem Text, der eben der ersten selbstständigen Buchausgabe folgt, gibt es einen anschließenden Kommentarteil, wo es einen Bericht zur Textgrundlage gibt, zur Entstehung und Publikationsgeschichte, wo auch die möglichen Textvarianten verzeichnet sind, weil es ist tatsächlich so, dass bei Wiederauflagen dann vertraglich festgelegt, auch es zu Textkürzungen oder Umstellungen gekommen ist. Es gibt dann eine Einführung in den Text, in seine Konzeption, in wesentliche Themen und Strukturen und natürlich die Rezeptionsgeschichte. Auch da waren die Archive wieder sehr hilfreich, weil es da gerade bei Kiepenheuer und Witsch oder im Ullstein-Archiv eine große Sammlung an zeitgenössischen Rezensionen gibt, die wir ausgewertet haben. Wir haben Verlagsverträge ausgewertet, und dann gibt es am Ende noch einen Einzelstellenkommentar, wo Wörter und Sachbegriffe erläutert werden. Und als weiteres Add-on gibt es am Beginn des Kommentarteils einen QR-Code, den man scannen kann, und da kommt man auf unsere Website wiki-baum-digital.univie.ac.at, Univie mit VIE geschrieben, wo es zusätzliche Bilddokumente, Tondokumente und eingescannte Archivmaterialien gibt, wo man sich ein umfassendes Bild machen kann.
Ja, und da kann man ja sozusagen dann immer bei der Lektüre ein bisschen drin rumklicken, ein bisschen stöbern. Ich muss sagen, Sie, gerade in diesem Kommentarteil, finde ich, stoßen Sie uns auch immer wieder darauf, was Sie sozusagen auch diese Neubewertung an der Stelle nennen von Vicky Baum. Also sie heben immer wieder hervor, dass es zum Beispiel schon in den frühen Novellen etwa um Armut oder gesellschaftliche Außenseiter geht, eben um politische Themen. Im Roman Helene Willführ schreibt Vicky Baum über Abtreibung. Gab es eine politische Novelle, Frau Bertschik, oder jetzt eine politische Romanszene, wo Sie gesagt haben, ja, das hat mich jetzt wirklich in dieser, nochmal wirklich auch selber überrascht, in dieser politischen Seite, die man vielleicht gar nicht so kennt von Vicky Baum?
Also Sie meinen jetzt die Novellen speziell, oder?
Im Gesamtwerk, auch in den Romanen, die finde ich ja teilweise im Spätwerk auch sehr politisch. Ne?
Also bei den Novellen vor allen Dingen diese Novelle Hunger, die sich an Knut Hamsun orientiert und das aber nicht an einem männlichen, sondern einer weiblichen Protagonistin durchspielt und die sehr, ja, einen sehr starken naturalistischen Zug hat, also was die Novellen vielleicht betreffen würde, oder auch Der Weg, die preisgekrönte Novelle, wo eigentlich sehr früh eben der Alltag einer Hausfrau geschildert wird mit diesen ganzen Routinen und Mühseligkeiten und so weiter. Also das wären vielleicht zwei Highlights bei den im Novellenband Die anderen Tage. Und ansonsten sind es für mich vor allen Dingen dieser späte Roman Kautschuk, den wir auch, also der war eben auch nicht mehr lieferbar, in einer neuen Übersetzung bewusst bringen, weil diese Übersetzungen, die es heute von Vicky Baum auf dem Buchmarkt gibt, die stammen alle noch aus den 50er Jahren und atmen so ein bisschen auch diesen Geist oder auch Ungeist, kann man vielleicht sagen, der 50er Jahre.
Man muss ja wirklich sagen, Übersetzung, weil Vicky Baum diesen Roman unter anderem auf Englisch geschrieben hat dann schon, ne? Auch eigentlich unglaublich, also nach so einer kurzen Zeit.
Und das ist eben ein früher, ja, Kapitalismus und Kolonialismus kritischer Text. Es geht eben interessanterweise um diese im deutschen Titel genannten Rohstoff Kautschuk. Das ist quasi der Protagonist, das ist der Held des Textes, um den es hier geht, um seine weltweite Vermarktung, vor allen Dingen seine Bedeutung für die US-amerikanische Automobilindustrie bis hin zu seiner Bedeutung dann auch in den synthetischen Produktionsprozessen für die nationalsozialistische Kriegswirtschaft im Zweiten Weltkrieg. Also IG Farben werden zum Beispiel dezidiert genannt. Und das ist, denke ich, schon eine politische Ausrichtung, die bisher eher wenig bekannt war oder die man mit diesem Label Unterhaltungsliteratin, obwohl der Text wirklich auch wie immer bei Vicky Baum gut und zugänglich ist zu lesen. Wobei er hier auch formal interessant ist, weil sie eben Quellen und Dokumente, die sie verwendet hat, selber in den Text mit hineinmontiert, bis hin zu Grafiken, ne, über die Preisentwicklung des Kautschuk und so weiter. Also insofern ist er auch eben formal sehr interessant.
Ja, und ich muss sagen, von diesem Roman war ich auch wirklich absolut beeindruckt. Also der erzählt uns wirklich von weltumspannenden Lieferketten. Es geht um Massaker oder Zwangsarbeit im Amazonasgebiet in Zentralafrika bis, wie Sie gesagt haben, zu kapitalistischen Fabriken in den USA. Frau Hofneder, wie hat sich denn Vicky Baum über diese ganzen politischen Zusammenhänge informiert? Also einmal diese globale Weltwirtschaft, aber sie schreibt beispielsweise auch über den Holocaust, ist ja aber eben ab 32 im Exil. Wo hat sie ihre Informationen herbekommen?
Ja, also sie stand ja in Kontakt auch mit deutschen KollegInnen, die noch vor Ort waren, und war in Briefkontakt und hat sonst natürlich auch Pressematerial rezipiert. Und ich finde das einfach total bemerkenswert, dass sie eben bereits 1942 in Marion lebt, 1943 in Kautschuk, also ist erst eben 45 dann auf Deutsch übersetzt worden, bereits, also wirklich während des Zweiten Weltkriegs über diese Nazi-Verbrechen schreibt, wo ja sehr oft immer kolportiert wird, das war damals nicht bekannt, das wussten wir nicht. Und sehr wohl werden, also in Marion lebt, wird die Bücherverbrennung, wird dezidiert erwähnt. Es werden verschiedene Gründe verfolgt, warum man sich der nationalsozialistischen Ideologie anschließt oder warum man dagegen ist. Also das ist einfach, finde ich, eine der interessantesten Entdeckungen gewesen, dass es da so eine sehr vielschichtige, multiperspektivische Sicht gibt auf das Leben in Deutschland und das Leben in der Diktatur, das Leben mit dem Terror, wie man damit umgehen kann, wie man da auch Widerstand im Alltag leisten kann.
Also Sie haben es gehört, unser Aufruf an Sie, eine ganz andere, eine politische Vicky Baum zu entdecken mit dieser Anthologie. Julia Bertschik und Veronika Hofneder, vielen Dank, dass Sie mit dieser Vicky Baum hier zu Gast waren heute.
Vielen Dank für Ihr Interesse.
Sehr gerne, lieben Gruß aus Wien.
Und die Edition mit den ausgewählten Werken von Vicky Baum, die finden Sie im Wallstein Verlag. 6 Bände, insgesamt 3244 Seiten für 128 Euro. Seit fast 5 Jahren sitzt der britisch-chinesische Demokratieaktivist und Verleger Jimmy Lai in Hongkong im Gefängnis. Er ist 77 Jahre alt und er muss damit rechnen, den Rest seines Lebens in dieser Haft zu verbringen. Vorgeworfen wird ihm ein Verstoß gegen die nationale Sicherheit, wie das heißt. Ein Urteil steht in seinem Fall aber noch aus und derweil verschlechtert sich Jimmy Lais Gesundheitszustand zunehmend. Menschenrechtsorganisationen fordern deshalb dringend seine Freilassung. Eva Lambi Schmidt berichtet für uns aus Shanghai.
Vor dem Hongkonger Gerichtsgebäude West Kowloon stehen bewaffnete Polizisten, während ein Gefangenentransporter den Demokratieaktivisten Jimmy Lai kurz vor der Verhandlung zum Gericht einfährt. Es ist der 156. Prozesstag Ende August, der Tag der Schlussplädoyers in einem langen Verfahren gegen Jimmy Lai, den Gründer der inzwischen eingestellten prodemokratischen Zeitung Apple Daily. William Wong, einer seiner damals treuen Leser, ist gekommen, um beizustehen. Ich möchte diesen Fall weiterhin verfolgen, weil ich ihn nicht vergessen möchte und Herrn Lai ermutigen möchte, durchzuhalten. Ich habe gehört, dass sich sein Gesundheitszustand zunehmend verschlechtert. Jimmy Lai wird unter einem neuen Gesetz von 2020 zur nationalen Sicherheit in Hongkong vorgeworfen, sich mit ausländischen Kräften zusammengetan und aufrührerische Artikel in seiner inzwischen eingestellten Zeitung Apple Daily veröffentlicht zu haben. Der 77-Jährige sitzt bereits seit 5 Jahren in Einzelhaft. Er ist an Diabetes erkrankt und hat laut seiner Familie an Gewicht verloren. Menschenrechtsorganisationen und auch sein Sohn Sebastian Lai schlagen Alarm. Man sieht, dass er geistig und seelisch noch sehr stark ist, aber körperlich ist es wirklich erschütternd, sagte Sebastian Lai am 12. September dem amerikanischen Sender PBS. Ihm geht es leider nicht gut. Die Situation ist schrecklich. Das ist ein Mann, der 77 Jahre alt ist, bald 78. Vor kurzem konnte er nicht vor Gericht erscheinen, weil er Herzrasen hatte und sie ihn an einen Herzmonitor anschließen mussten. Wir sind sehr besorgt, dass ihm etwas zustößt und es einfach nicht schnell genug geht und er dann stirbt. Wahrscheinlich werde sein Vater im Gefängnis sterben, so Sebastian Lai, wenn nicht die Regierung in Großbritannien einschreite. Er setzt sich in London für seinen Vater ein. Jimmy Lai ist zwar in Festlandchina geboren, hatte jedoch in der ehemaligen britischen Kolonie Hongkong Karriere gemacht und hat die britische Staatsbürgerschaft erhalten. Auch wenn die chinesische Staats- und Parteiführung diese nicht anerkennt, hoffen sein Sohn Sebastian Lai und Menschenrechtsorganisationen, dass Großbritannien sich für seine Freilassung einsetzen kann. Die Organisation Reporter ohne Grenzen, die sich weltweit für Meinungs- und Pressefreiheit engagiert, hat im August gemeinsam mit 71 anderen Organisationen einen Brief an den britischen Premierminister Keir Starmer geschrieben und ihn darin aufgefordert, sich mit Jimmy Lais Sohn zu treffen und sich dafür einzusetzen, dass Jimmy Lai aus medizinischen Gründen aus der Haft entlassen wird. Alexandra Bielakowska von Reporter ohne Grenzen zeigt sich besorgt über die Bedingungen in Gefängnissen in Hongkong. Wir wissen, dass Gefangene regelmäßig misshandelt werden, sowohl körperlich als auch psychisch. Wir wissen, dass ihre Gesundheit vernachlässigt wird. Wir wissen, dass es nicht genügend Infrastruktur gibt oder dass ihnen die medizinische Versorgung verweigert wird. Die Gefängniswärter verweigern ihnen die medizinische Versorgung oder verzögern sie. Ich denke, das war auch bei Jimmy Lai der Fall, denn als er Symptome bei sich entdeckte, dauerte es sehr lange, bis man ihm eine unabhängige medizinische Untersuchung zugestand. Der Fall Jimmy Lai sorgt international für Aufsehen. Viele Länder sehen ihn als politisch motiviert. Sein Ausgang wird laut Beobachtern zeigen, wie es um die Rechtsstaatlichkeit und Pressefreiheit in Hongkong steht, nachdem der Einfluss der autokratischen kommunistischen Pekinger Zentralregierung in der chinesischen Sonderverwaltungsregion Hongkong in den vergangenen Jahren zugenommen hat. Im Jahr 2020 hat die kommunistische Zentralregierung für Hongkong ein sogenanntes nationales Sicherheitsgesetz eingesetzt. Seitdem sind in Hongkong mehr als 300 Menschen unter diesem Gesetz festgenommen worden, darunter Demokratieaktivisten, Oppositionelle und Journalisten. Mehrere prodemokratische Zeitungen, Nichtregierungsorganisationen und Parteien haben sich unter dem Druck der Behörden aufgelöst. Die Behörden in Hongkong ähneln für mich genau dem, was wir schon seit vielen, vielen Jahren in China beobachten können. Und wir sehen, wie schnell Hongkong, das eigentlich ein Leuchtturm der Pressefreiheit in Asien sein sollte, und ich sage das mit aller Ernsthaftigkeit, dass Hongkong früher in Bezug auf die politischen Freiheitsrechte viel besser war als viele Demokratien auf dieser Welt, nun zusammenbricht mit diesem Gesetz, das 2020 verabschiedet wurde. Wir sehen, wie der Freiraum innerhalb von 5 Jahren in Hongkong schrumpft. Sagt Alexandra Bielakowska von Reporter ohne Grenzen.
Ja, und laut dieser Organisation steht Hongkong auf der Rangliste der Pressefreiheit mittlerweile auf Platz 140 von 180 Staaten. Dringend fordern die Reporter ohne Grenzen deshalb, dass der inhaftierte Jimmy Lai freigelassen wird.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Die sogenannte einfache Sprache. Die besteht aus kurzen Sätzen. Sie benutzt einfache Grammatik. Es kommen alltägliche Wörter vor, denn diese einfache Sprache, die soll Texte zugänglicher machen, inklusiver machen. Also zum Beispiel für Menschen, die gerade erst Deutsch lernen, für Menschen, die wenig Leseerfahrung haben oder die vielleicht kognitiv eingeschränkt sind. Jetzt hat aber eine hochdekorierte Autorin, Annette Paint, diese einfache Sprache zu ihrem künstlerischen Prinzip gemacht, zumindest im neuen Band. Einen Vulkan besteigen heißt der, und Hans von Trotha hat ihn heute mitgebracht. Hallo, herzlich willkommen, Hans.
Hallo.
Es gibt ja Projekte, in denen AutorInnen extra niedrigschwellige Geschichten schreiben in einfacher Sprache, um eben Literatur zu ermöglichen für Menschen mit Leseschwäche. So eine inklusive Geschichte, also im Vorsatz ist Annette Paints Band aber, glaube ich, nicht, oder?
Ich habe ihn zumindest nicht so gelesen. Also man kann das natürlich, und sie, also in einer Nachbemerkung sagt sie auch, dass die Beschäftigung mit der einfachen Sprache, einsam ist das große Thema dieses Buchs, deswegen ist passt der Versprecher gleich, mit der einfachen Sprache sie zu diesem Projekt gebracht hat. Aber wenn man dann darin liest, also das fängt schon mit dem Erscheinungsbild der Seiten an. Jeder der meist sehr kurzen Sätze, die fast immer mit einem Punkt enden, beansprucht eine Zeile für sich, maximal zwei. Und dadurch entsteht das Erscheinungsbild von Lyrik. Mhm. Und tatsächlich hat, wenn eine Erzählerin, die so einen komplexen Blick auf die Welt hat, die einfache Sprache benutzt, entsteht eine Diskrepanz, die durchaus an Lyrik erinnert. Und die Form auch. Jetzt haben Lyrik und einfache Sprache ja was gemeinsam, nämlich dass sie die Welt auf etwas Wesentliches reduzieren wollen, aber sehr unterschiedliche Sachen. Die Lyrik verdichtet und die einfache Sprache vereinfacht. Und das widerspricht sich eigentlich. Und diese Diskrepanz hat der Text, hat das Buch früh für mich aufgemacht, und das fand ich dann spannend.
Ich muss sagen, ich fand es besonders interessant, dass du dieses Buch mitgebracht hast, weil ich kenne dich wirklich als Autor, der verschachtelte Nebensatzkonstruktionen mag, Einschübe, eine sehr elaborierte Sprache hat. Und du arbeitest ja auch ganz oft so mit einem Sprachwitz, so mit feinen Bedeutungsverschiebungen. Und ich habe mich wirklich die ganze Zeit gefragt, wie hast jetzt ausgerechnet du diese einfache Sprache gelesen? Also hat es dir gefallen? Hat es dich verstört?
Also ich würde sagen, erwischt. Und ich habe mich tatsächlich auch mit dem Projekt Einfache Sprache schon beschäftigt. Ich finde, es ist ein sehr wichtiges Projekt. Und am Anfang habe ich tatsächlich, sage ich ganz offen, gedacht, dieses Buch ist nicht für mich geschrieben. Aber dann, wie schon angedeutet, habe ich gemerkt, dass wenn dieser forcierte Versuch der Reduktion der Sprache mit einer Komplexität einer erzählten oder eigentlich nur angedeuteten Handlung eine erzählerische Symbiose eingeht, dass das einen eigenwilligen Reiz entwickelt. Das ist nicht immer der Fall. Also es gibt Stücke in diesem Band, bei denen sich das mir nicht erschlossen hat, aber es gibt welche, in denen das der Fall war. Und das fand ich dann schon speziell.
Kann man das sagen, worum es geht in diesen Geschichten?
Also in jeder dieser Geschichten wird die Erzähler- oder Erzählerinnenposition neu eingerichtet. Meistens ist es ich oder sehr nah am Ich, aber es sind Männer, es sind Frauen, sie sind alt, sie sind jung. Also es ist jedes Mal was Neues. Es ist nicht eine Person, die das durcherzählt. Und die sind, wenn man das zusammenfassen will, eigentlich immer in Extremsituationen. Die gehen in den Wald, um sich aufzulösen. Die besteigen einen Vulkan. Die sind Regierungschefs. Die sind Mütter von schwierigen Kindern, die unter Aufsicht nur erziehen dürfen. Also es sind extreme Situationen, und sie sind alle extrem einsam, meistens auch arm. Das heißt, mit der Reduktion der Sprache reduzieren sich auch die Bedürfnisse und die sozialen Kontakte. Und am Ende steht oft so eine Art Auslösung. Also letzte Worte sind dann oft Licht aus oder mehr nicht oder vielleicht. Also es sind keine Geschichten, die am Schluss irgendwas aufbauen. Meistens löst sich etwas auf aus einer tiefen Erfahrung der Einsamkeit und aus einer Extremsituation heraus.
Du hast jetzt gesagt, meistens löst sich etwas auf, meistens oder oft ist es gut gelungen, manchmal auch nicht. Hast du eine besonders gelungene Geschichte für uns?
Ich würde sagen, zwei. Zwei sind besonders gelungen. Die eine heißt Bäume lernen. Da geht eine Frau einfach in die Mittagspause und isst ihr Brot und dann geht sie aber nicht zurück, sondern geht spazieren und dann geht sie immer noch nicht zurück, sondern geht in den Wald und dann geht sie immer tiefer in den Wald und dann geht sie auf den Hochsitz und dann kommt sie nie wieder runter. Und das wird aber ganz unspektakulär erzählt und hat genau diese Auflösungstendenz aus dieser Einsamkeit heraus. Und die andere ist die titelgebende Erzählung, einen Vulkan besteigen. Beides sind so Infinitive, es ist sehr häufig der Titel. Das ist die reduzierteste Form, eine Aktion im Titel auszudrücken. Also das passt gut. Und da ist es eine Frau, die ihren Vater pflegt, ihren dementen Vater pflegt und einen Ausflug auf einen Vulkan macht, der aber dann zur Grenzerfahrung wird. Links geht's runter, rechts geht runter, also zur Gratwanderung. Mhm. Und ich habe diesen Text auch so ein bisschen als Metapher für das Projekt gelesen. Genau diese Gratwanderung hat jeder dieser Texte von neuem. Und in diesem Fall ist es so, also ich werde den nicht spoilern, weil auch kurze Texte ihre Spannung haben und ich das nicht vorwegnehme, aber er hat einen sehr beeindruckenden Schluss. Und zwar einen offenen Schluss. Und da wird diese, sowohl die Einsamkeit als auch die Extremsituation in der Natur sehr gekonnt und sehr fein ausgearbeitet.
Also insgesamt, was wäre dein Urteil, gelungener Band?
Ich glaube, es ist tatsächlich ein Buch, das sehr individuelle Reaktionen hervorbringt. Also ich habe ja beschrieben, ich musste mich da reinlesen und reindenken und rein verstehen und dann hatte ich daran auch Vergnügen. Ich kann mir vor, ich weiß, dass manche es auch einfach als die große Freude der Reduktion und das Überbordwerfen des Ballasts werfen, das konnte ich so nicht lesen, weil der Ballast im Denken ist. Auch nicht in der Sprache, würde ich sagen. Ich glaube, es ist wirklich sehr, sehr individuell, aber mich hat er am Ende der Band deutlich mehr überzeugt, als ich erwartet hatte. Also ja.
Auch ein schönes Urteil. Mehr als erwartet oder anders als erwartet.
Ja, anders als erwartet.
Ein Vulkan besteigen von Annette Pehn. Dieser Band mit minimalen Geschichten, der ist erschienen bei Piper. 286 Seiten, 24 Euro. Und vielen Dank für diese Buchkritik an Hans von Trotha.
Straßenkritik.
Mein Name ist Erika Eschebar. Bin gerade in Emden zu Besuch. Bin in Emden aufgewachsen und komme gerne ab und zu mal wieder hierher. Ich lese gerade Das fragile Glück der Harmonie von Lu Lingyuan, einer chinesischen Autorin. Ich bin überhaupt nicht firm in chinesischer Literatur. Ich habe das Geschenk gekriegt und dachte, okay, es ist eine Autobiografie von dieser Autorin, die wohl selber als chinesische Studentin einen Deutschen dort kennengelernt hat und dann mit ihm nach Berlin übersiedelt. Es ist interessant vor allem, weil sie die Zeit in China beschreibt, nämlich wie das Studium in China abläuft, wie sehr man reglementiert ist, auch vor allem, wenn man mit einem Ausländer befreundet ist. Und sie beschreibt dann vor allem auch die Umstände dieses Aufstands 1989 am Tiananmenplatz.
Seit der Niederschlagung dieser Reformbewegung in China. Seitdem lebt die Autorin Luo Lingyuan auch in Deutschland und hier in Emden. Genauer wird ihr Roman Das fragile Glück der Harmonie gelesen von Erika Eschebach. Und wenn Sie es ja gleich tun wollen, dann finden Sie Luo Lingyuans Buch im Secession Verlag. Secession Verlag, 293 Seiten, 22 Euro. Es gibt ja Autorinnen und Autoren, die sind einfach eine Bank. Die veröffentlichen jahrzehntelang Regalmeter guter Bücher, tja, so wie eben T.C. Boyle. Seit über 40 Jahren veröffentlicht er alle zwei Jahre einen Roman. Dazu kommen dann noch Erzählbände, sind inzwischen auch schon über 10 Stück. Und wirklich egal, was da kommt, vor allem in Deutschland wird T.C. Boyle gelesen und geliebt. Woran das liegt, das frage ich jetzt einen Fan der ersten Stunde, meinen Lesart-Kollegen Joachim Scholl. Der schmeißt mir hier gerade schon aufs Pult, gerade frisch erschienen, den 20. Roman von T.C. Boyle. Hallo Joachim.
Hallo.
Ja, du hast ja wirklich alles von T.C. Boyle gelesen. Mit Wassermusik ging es los, das erschien 1982 und ich sag mal, da war ich noch nicht mal geboren. Du bist diesem Autor aber einfach nicht überdrüssig. Warum?
Er hat mir vom ersten Roman an gefallen. Ich weiß noch, diese Wassermusik war ja so eine historische Geschichte über so eine Expeditionsreise im 18. Jahrhundert. Und damals war es schon sensationell so für deutsche Verhältnisse, dass da so ein cooler Autor kam, der also in einer wunderbaren, trockenen Sprache große Stoffe bewältigt. Und das ging dann irgendwie so Schlag auf Schlag. 2 Jahre später kam der nächste und dann der dritte und der vierte. Und ich bekam sie immer in die Hände und las ihn einfach und ich habe mich selber jetzt verwundert. Das ist der 20. Roman. Ja, du hast wirklich alles gelesen. Und dann kamen noch die Erzählbände dazu. Und diese Erzählbände die kamen immer so dazwischen. Die wurden ja auch immer übersetzt. Er war ja wirklich in Deutschland wirklich seit den 80ern ein Star eigentlich. Und so kam das zustande. Und ich hatte ihn merkwürdigerweise niemals über. Ich meine, es gab Bücher, wo ich sagte, naja, das ist vielleicht ein bisschen schwächer, in Anführungszeichen. Oder ein anderes war wieder so wahnsinnig stark. Ich hatte ja auch das Privileg, öfter für unser Haus Bücher zu rezensieren. Da waren wirklich große Sachen dabei.
Oder ihn selbst zu interviewen.
Mensch, ja, natürlich. Wir haben ihn kennengelernt und das war immer toll. Naja, und jetzt ist es plötzlich der 20. Roman. Ich denke, wow. Und hat mir wieder so gefallen.
Der neue Roman heißt No Way Home. Und das ist eine Liebesgeschichte. Eine Frau, 2 Männer. Ich dachte erstmal ungewöhnlicher Boyle-Stoff, oder?
Ich auch. Er hat ja immer, und das ist auch das Tolle an ihm, große Themen, ne? Also was für Naturzerstörung oder die amerikanische Migrationsgeschichte hat er schon vor unseren finsteren Zeiten thematisiert. Oder die Waffengewalt oder Drogensucht oder Psychologie, ein Roman über Kinsey und so. Und jetzt dachte ich, wie Liebesgeschichte, 2 Männer. Eine Frau und spielt irgendwo in Nevada und dachte ich, na, ist ein bisschen banal, hört sich an, ne? Aber natürlich macht Boyle wieder seinen Boyle draus und er entfaltet aus dieser Liebesgeschichte wieder natürlich auch ein amerikanisches Drama und ein amerikanisches Zeitporträt und deswegen liest man das Ding genauso mit Spannung und mit Interesse und mit Heiterkeit, weil es auch natürlich wieder witzig ist. Er hat ja diesen schönen Humor, dass es wieder eine Freude ist.
Also für dich ein stärkerer Boyle oder schließt nahtlos genauso, an deine Begeisterung?
Genauso stark wie die anderen. Es geht schon los. Er hat ja diese herrliche Art mit den ersten Sätzen. Ja, so mal was über Krokodile war die Wassermusik und dann kam ein Kapitel über, wie der Held von Krokodil fast gefressen wird. Hier heißt es, als seine Mutter starb, hatte er Dienst. Ein Satz, kurz, ein Ereignis und ein Zustand. Man weiß sofort, es ist was passiert. Der erste Held ist ein Mann und er hat Dienst, das heißt, er arbeitet. Wir sind gleich bei Terence, das ist die eine männliche Figur. Das ist ein junger Assistenzarzt, der 24 Stunden Dienste schrubbt in einem Krankenhaus in Los Angeles. Lernt nebenbei für sein Examen. Fühlt sich nicht gut und er ist ziemlich müde und erschöpft. Dann kommt der Anruf, seine Mutter ist tot. Die lebt in Boulder City, einer verschlafenen Kleinstadt in der Nähe von Las Vegas. Er muss also dahin. Dann hat sie auch noch einen Hund und es ist alles irgendwie zu viel, ja. Und er denkt, oh Gott, und dann sitzt er abends in irgendeiner Bar und dort lernt er Bethany kennen. Super hübsche, attraktive Frau, die sich so ihm an den Tisch setzt und ihm ein bisschen aushorcht, wie es kommen muss. Sie reißt ihn förmlich auf, fährt mit ihm in die Wohnung, sie verbringen eine Nacht und dann bleibt sie einfach da. Das ist ihm am Anfang nicht so recht, aber naja, er muss ja wieder zurück nach L.A. wer kümmert sich um den Hund? Und sie sagt, du, ich könnte doch hier wohnen. Sie hat ja in einem Trailerpark gewohnt, ja so. Und dann geht das erstmal so als normale Liebesgeschichte los, denkt man, naja, das könnte ja was werden, aber dann ist noch die dritte Hauptperson, Jesse, das ist ihr Ex-Freund und das ist wirklich erstmal so eine toxische Figur, ja, die eifersüchtig ist, der Motorrad durch die Gegend brettert und klar macht, dass jetzt hat sie einen neuen Freund, oh nee, das kann ja wohl nicht wahr sein. Okay. Und dann wird da halt ein Drama draus und wird eine Geschichte und gleichzeitig werden alle drei Figuren, und das ist das Tolle, Jesse ist jetzt nur nicht der Idiot oder der Trottel, der toxische Mann, sondern jeder kriegt seine eigene Geschichte, aus allen drei Perspektiven wird es beleuchtet. Und das ist einfach großartig. Und dann, wie gesagt, genauso wie er Kapitel anfängt, hört er Kapitel auf mit einem Knallersatz und dann denkst du, Moment, ich muss sofort weiterlesen.
Und ich weiß, Joachim, so wie dir geht es vielen, vielen Leserinnen und Lesern hier in Deutschland. Wenn T.C. Boyle auf Lesereise hier ist, dann müssen ja wirklich immer richtige Hallen gemietet werden. Und es hat sogar auch sozusagen auf dem Buchmarkt dazu geführt, dass seine Bücher, jetzt zum Beispiel dieses neue No Way Home, teilweise auf Deutsch vor den englischen Ausgaben erscheinen. Also so groß ist diese Popularität. Joachim, ich danke dir ganz herzlich, dass du No Way Home uns vorgestellt hast von T.C. Boyle.
Gerne, gerne.
Ist gerade erschienen im Hansa Verlag in der Übersetzung von Dirk Van Gunsteren. 384 Seiten, kosten 28 Euro. Und Ende November geht's auf so eine groß angekündigte Lesetour hier in Deutschland. Und dann macht T.C. Boyle auch wieder bei uns Stoppstation in der Lesart am 28. November. Das kann man sich schon mal, können Sie sich schon mal notieren, denn dann schalten wir auch wieder unsere Telefone frei und Sie können auch Ihre Fragen an T.C. Boyle stellen.